Führung, kommen wir dann zum dritten Tagesordnungspunkt, IFRS 17, Versicherungsverträge, ein Update. Für die vielen Tausenden an Erfolgsempfängern da draußen möchte ich ganz gerne zwei Dinge vorab einmal sagen. Das eine ist eine Entschuldigung, weil uns in der Endredaktion ein Lapsus unterlaufen ist. Am Ende des Dokumentes wird darauf hingewiesen, dass der IASB plane, eine verkürzte Kommentierungsfrist in Höhe von 45 Tagen zu beantragen. Er plant in der Tat, eine Verkürzung der Kommentierungsfrist zu beantragen, aber nicht auf 45 Tage für dieses Projekt, sondern hier für 90 Tage. Die 45 Tage gelten dem Exposure Draft zur IBOR-Reform und der wird tatsächlich mit 45 Tagen rauskommen. Das Due Process Oversight Committee, was darüber zu befinden hat, hat in dieser Woche dazu eine Telefonkonferenz abgehalten und hat dem Board grünes Licht gegeben für die Verkürzung, sodass der Board nun in der Mai-Sitzung dann darüber entscheiden kann und es wird allgemein davon ausgegangen, dass das auch so kommt. Auf der Website haben wir bereits ein aktualisiertes Dokument eingestellt, aber für den Fall, dass noch ältere Dokumente im Umlauf sind, das nur zu korrigieren. Der zweite Punkt betrifft eine grundsätzliche Aussage zu den Darstellungen der Detailregelungen, die wir dann ja gleich durchgehen werden. Das Ziel der Befassung, die wir in der AG Versicherungen vorgenommen haben, war eine losgelöste Ceteris Paribus Betrachtung der jeweils einzelnen Sachverhalte. Das heißt, wir haben diskutiert, losgelöst von der Frage, welche Auswirkungen gegebenenfalls für ein Endorsement bestehen, welche Auswirkungen im Hinblick auf eine mögliche Änderung an IFRS 17 bestehen, sondern haben uns den Sachverhalt angesehen und haben die Teilnehmer gefragt, haltet ihr diesen Vorschlag für eine gute, sachgerechte Lösung? Und daraufhin kam eine Einwertung. Die Einwertung ist aber nicht so zu verstehen, dass wenn gegebenenfalls Kritik an dieser Lösung geäußert würde, dass man mit dem Alternativvorschlag, den der IASB unterbreitet hat, nicht genauso leben kann. Das heißt, es ist keine Gesamtabwägung erfolgt, sondern es ist wirklich eine Ceteris Paribus-Begutachtung gewesen. Insofern sei darauf hingewiesen, dass wenn jemand diese Unterlage liest, er vielleicht das Gefühl haben mag, dass hier doch größere Kritik aus Deutschland angelandet wird. Das entspricht nicht dem, was wir gesamthaft auf die Vorschläge des IASB hören, was wir vor allen Dingen auch nicht aus der Versicherungsbranche hören. Hier werden die Vorschläge, die der IASB unterbreiten will, im Exposure Draft sehr wohl gutiert und als positiv gesehen, eine deutliche Erleichterung versprechend. Freilich kann man sagen, mehr geht immer und mehr Erleichterung wird sicherlich dankbar entgegengenommen, aber das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, wird schon als deutliches Entgegenkommen gegenüber der jetzt verabschiedeten Fassung von IFRS 17 gesehen und damit eben durchaus positiv gewertet. Mir ist es wichtig, dass das einfach als Gesamteindruck nicht untergeht, ungeachtet aller Partikularkritik, die dann vielleicht im Einzelfall geäußert wird, und wir werden ja gleich an diesen Punkten dann auch vorbeikommen. Das ist mir vielleicht wichtig, nur einmal am Anfang klarzustellen, und damit würde ich dann an Herrn Große übergeben.
Ja, vielen Dank für die wirklich wichtigen Vorbemerkungen. Ich hoffe mal, dass wir ein bisschen von der Verspätung rausholen können. Ich sage das deswegen vorweg, weil zumindest meinerseits Ziel heute ist, dass ich kurz das wiedergebe, was ich seit der letzten Fachausschusssitzung am 1.3. getan hat, ohne dass wir die einzelnen Themen heute detailliert besprechen. Ich würde gerne als zweites mit Ihnen unseren Zeitplan für die nächsten Sitzungen durchsprechen, denn jetzt haben wir Klarheit, hinreichend Klarheit, was die Veröffentlichung des Entwurfs angeht. Und wie Sie dann ja auch sehen, wir werden dann ja in den nächsten mindestens zwei Sitzungen ausführlich die einzelnen Themen, die einzelnen Änderungsvorschläge vertiefend diskutieren. Wenn ich jetzt über zumindest die letzten beiden IASB-Sitzungen berichte, ist mir immer ein bisschen unwohl, wenn ich von einem Gremium berichten soll, wenn jemand der Beteiligten selbst da ist. Ich frage zumindest mal, Herr Edelmann, wollen Sie selbst vielleicht vom letzten entscheidenden Sitzung mit Ihren eigenen Worten mal erläutern? Wir haben ja die einzelnen...
Sagen Sie an, ich sage was dazu.
Können wir auch so machen, gut. Also es gab jetzt in der, der letzte Stand war ja Ende Februar, also wir hatten von der ISB-Sitzung im März mitgenommen, dass sämtliche Themen, diese Issues, die auf der Liste seit Oktober diskutiert wurden, abgeschlossen wurden. Es gab zu allen eine Entscheidung, entweder für einen Änderungsvorschlag oder gegen einen. Dann war in der April-Sitzung die, ich sag mal, die Gesamtschau aller Änderungsvorschläge vorgenommen worden. Und zwar eine Überprüfung anhand der Kriterien, ob insgesamt eben die potenziellen Änderungsvorschläge zu einer Verzögerung, zu einer Verwerfung der Implementierungsprozesse führen und ob sie den Standard an sich fundamental verändern würden oder nicht. Das ist im April erfolgt. Es sind noch ein paar wenige Sweep-Issues diskutiert worden. Einzelne sind besprochen. Ich glaube, es ist für Mai auch nochmal quasi der Platzhalter, wenn es noch letzte auftauchen. Aber faktisch muss man sagen, dass sowohl die inhaltliche Überprüfung der einzelnen Themen als auch die Diskussion der Änderungen als Gesamtpaket ist abgeschlossen. Und damit ist auch erfreulicherweise klar, dass mit dem Entwurf Ende Juni, Anfang Juli zu rechnen ist. Wir wissen jetzt seit Anfang der Woche, dass das DPOC die 90 Tage genehmigt hat. Von daher können wir sicherlich davon ausgehen, dass das dann auch so bleibt. Wir eine kleine Korrektur, die ich selber noch vornehmen muss, wenn wir nachher als letztes über die Zeitplanung sprechen. Ich habe ja aufgeschrieben, dass wir für die Sitzung im Juni und im Juli Zeit für IFRS 17 einplanen können, während mit der Juli-Sitzung, die am 15. stattfindet, wir dann auch inhaltlich schon die Diskussion abschließen müssen. Das gilt deswegen nicht, weil die 90 Tage ab Ende Juni auf jeden Fall bis September reichen und wir können die Fachausschusssitzung vom September auch noch nutzen, was natürlich komfortabel ist, weil wir dann auf jeden Fall zwei Sitzungen hätten, um die echten inhaltlichen Vorschläge, wie sie dann da liegen, zu besprechen. Wir können aber auch die Juni-Sitzung schon nutzen, um bestimmte Themen vorab, weil wir ja nun wissen, worum es inhaltlich geht. Herr Edelmann, wollen Sie noch was?
Ja, wie gesagt, die letzte Sitzung war nochmal, weiß ich, eine Gesamtschau auf die Dinge, weil wir natürlich am Anfang gesagt haben, es ist ja eigentlich ein fertiger Standard, das ist nicht ein Exposure-Draft für einen noch zu entwickelnden Standard, sondern ein fertiger. Und die Diskussion war ja aufgrund der, ich sag mal, Schwierigkeit bei der Implementierung, die uns aber auch bewusst war von Anfang an, dass es hohe Kosten verursachen würde, aber auch, was ich von vielen dann teilweise Systemanforderungen, aber auch, was ich in der Denkweise, wie, was ich dann das Business abgebildet wird, erfordert hat. Das haben wir gesagt, wir sind ja eher mal offen, um zu sagen, okay, wir schauen uns die Sachen nochmal an. 25 Punkte sind vorgetragen worden insgesamt von EFRAG, aus TRG-Meetings, aber auch von anderen Quellen, die wir eben dann nochmal im Einzelnen diskutiert haben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen natürlich nicht die Implementierung entscheidend unterbrechen, also erschweren, für die, die wir schon angefangen haben. Auf der anderen Seite aber auch die Usefulness der Informationen, die wir, weiß ich, mit dem neuen Standard eigentlich rüberbringen wollen, auch nicht, weiß ich, gefährden. Also waren das die zwei Kriterien. Natürlich kann das, weiß ich, beides natürlich nochmal beeinflusst werden über die, nur nicht die einzelnen Punkte, die wir ändern, sondern auch die Anzahl der einzelnen Punkte. Deshalb war nochmal im April nochmal eine Gesamtschau auf die Dinge erforderlich und dann haben wir dann beschlossen, okay, dass genau die wir schon beschlossen haben, gemacht werden und die anderen nicht. Und wie gesagt, noch ein paar Minor-Issues oder ein paar Sweep-Issues, die unsere Disclosure-Anforderung der bereits getroffenen Punkte dann erfordert haben, die sind auch nochmal entschieden worden. Damit sind wir eigentlich durch und es kann natürlich noch sein, dass wir im Mai noch, weiß ich, noch Kleinigkeiten, dann Sweep-Issues, die jetzt am Drafting vielleicht hochpoppen, dann nochmal diskutieren werden. Aber das ist eigentlich nicht der Plan, sondern der Plan ist, dass wir das, was wir jetzt entschieden haben, so im Exposure-Draft dann verfassen und dann eben, wie gesagt, jetzt 90 Tage ist der Due Process Oversight Committee schon genehmigt. Das muss auch noch vom Board diskutiert werden im Mai. Und dann denke ich, weiß ich, dass wir da im Zeitplan voll drin sind und dann Ende Juni, Anfang Juli dann eben mit dem Exposure Draft rechnen können. Ja. Das ist der Plan. Und wie gesagt, es ist natürlich, weiß ich, gibt es dann nochmal, was Andreas auch vorher gesagt hat, natürlich dann, ich sag mal, einige, die sagen, was ist nicht genug Issues beantwortet worden, andere sagen, weiß ich, das ist schon zu viel. Aber ich glaube, was ich insgesamt, das ist schon, was ich nochmal eine intensive Befassung mit den Punkten erfolgt beim IASB und viele Punkte, die eigentlich schon diskutiert waren, sind nochmal diskutiert worden, ohne neue Informationen zu haben. Das, glaube ich, ist das schon eine thorough Befassung mit den Themen hat erfolgt, aber insgesamt war es auch notwendig, weil wir eben auch gesagt haben, es kommen viele von verschiedenen Startpunkten. Es ist nicht so wie bei IFAS 9, dass alle von IAS 39 gekommen sind und eine einheitliche Branchenmeinung sich gebildet hat, sondern was ich, das ist eben, wenn, ich sag mal, eine französische Entity, was ich, das hat anders gemacht wie eine Deutsche wieder anders als eine aus Hongkong. Von daher gibt es verschiedene Startpunkte. Und es war uns schon bewusst, dass natürlich die Themen, die Entities berührt, was eben schwierig ist, was costly ist, was vielleicht nicht intuitiv ist, dass das wirklich unterschiedlich ist und mehr sind als bei anderen Standards. Ist aber auch die Bereitschaft, glaube ich, auch höher, da nochmal, was ich, die Punkte zu diskutieren und einzugehen. Aber ich hoffe, das war es jetzt und ich glaube auch, was ich, die anderen Worte sehen, das, was ich, jetzt ist aber auch gut, was ich, wir haben jetzt alle Punkte nochmal diskutiert und jetzt muss das aber auch sein.
Okay. Ja, wie ich schon sagte, ich habe nicht vor, dass wir heute Themen vertiefen, auch nicht einzelne. Ich will nur noch mal kurz das Gesamtpaket ansprechen. Ich habe in der Unterlage auf der Seite 4 und 5 das mal versucht, so bündig wie möglich, so anschaulich wie möglich darzustellen. Wir hatten es ja jetzt zweimal gehört, also es gibt so eine wirklich eine Liste, die in den ganzen ISB-Sitzungen konsequent durchdiskutiert wurde. Das waren eben 25 Themen. Ich habe die Liste einfach mal so wieder so übernommen und wiedergegeben. Und von diesen Themen sind jetzt formell sind eben zu 12 ein Beschluss für einen Änderungsvorschlag getroffen worden. Die sind mittlerweile auch so nummeriert. Das habe ich in dem Sinne mal übernommen, was natürlich nicht heißt, dass es 12 gleichwertige, gleichschwere Themen sind. Aber einfach, dass man ein bisschen Überblick behalten kann. Deswegen habe ich das einfach mal so übernommen. Und in der Übersicht habe ich eben auch die Befassung der Arbeitsgruppe Versicherung daneben gestellt. Ich habe das zwar auch mal so ein bisschen farblich gemacht, aber wie schon angeklungen ist, es gibt also eine grundsätzliche Zustimmung, ein grundsätzliches Wohlwollen der gesamten Branche, jedenfalls in Deutschland, zu den einzelnen Vorschlägen, aber auch zu dem Gesamtvorgehen. Insofern ist auch die letzte Sitzung, die wir hatten, war ja im März, sodass wir auch nochmal die März-Themen der ISB-Sitzung besprechen konnten. Insofern ist also das Gesamtvotum quasi ein zustimmendes. Das möchte ich unbedingt nochmal unterstreichen. Zusätzlich zu den Themen, die ich jetzt hier in der Liste habe, möchte ich nochmal erwähnen, dass ja seit schon Juni letzten Jahres kleinere redaktionelle Anpassungen an IFRS 17 beschlossen wurden. Der ISB hatte damals im Juni schon 8 Themen, glaube ich, vorgesehen, die quasi den Charakter von Annual Improvements hätten. In diesem Sinne also eher klarstellende redaktionelle Anpassungen sind. Damals war gedacht, dass man die im nächsten Annual Improvement-Zyklus aufnimmt, aber als sich dann abzeichnete, dass es einen Änderungsentwurf für IFRS 17 insgesamt gibt, war klar, wurde dann auch entschieden, das wird Teil dieses Entwurfs. Und im Sinne solcher redaktionellen Klarstellungen hat sich jetzt gegen Ende, haben sich noch weitere kleinere Aspekte ergeben, sodass diese Themen, damals waren es 8, jetzt sind nochmal 7 weitere hinzugekommen. Also ich sage es mal so verkürzt, es sind dann nochmal 15 dieser kleinen redaktionellen Issues, die dann sehr wahrscheinlich eben genauso auch im Standardentwurf auftauchen dürften. Die würden wir dann also auch durchsprechen, sodass wir damit erstmal einen abstrakten Rahmen haben, um welche und wie viele Themen es dann geht. Ja, jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo wir uns auf den Zeitplan verständigen sollten, insbesondere weil natürlich auch nochmal die Arbeitsgruppe Versicherung eingebunden werden darf oder soll. Ich hatte eben schon erwähnt, wir haben vorgesehen, dass wir die nächste Fachausschusssitzung Mitte Juni schon mal nutzen, um erste Themen inhaltlich zu vertiefen, auch wenn dann der Text des Änderungsentwurfs noch nicht vorliegt. Und dann hätten wir die Sitzung Mitte Juli und Anfang September, die ganz normal im Rahmen der Kommentierungsfrist liegen, wo wir dann also die Themen in der Tat vertiefen können. Außerdem ist schon sicher, dass die Arbeitsgruppe Versicherung am 10. Juli, das ist kurz vor der Fachausschusssitzung im Juli, tagt und wir sind guter Dinge, dass wir dann den Entwurf schon kennen, um den Entwurf dann, den konkreten Text zu diskutieren. Und wir haben dann das Vergnügen, also nicht nur überhaupt über die Sitzungsergebnisse im Fachausschuss berichten zu können, sondern Herr Sauer hat auch schon zugesagt, dass er selber in der Sitzung zur Verfügung steht. Ich bin nicht ganz sicher, ob der letzte Stand telefonisch oder persönlich ist, aber so oder so wird er an der Sitzung teilnehmen und kann dann selber von der AG-Sitzung, von der Branche, was auch immer er dazu zu sagen hat, selbst persönlich vorstellen. Sodass ich glaube, dass wir eine gute Verknüpfung schaffen können.
Ich kann dazu noch anmerken, dass außerdem EFRAG zu dem Zeitpunkt eigentlich auch den Draft Comment Letter fertig haben muss. Denn der Board hat eine Sitzung, ich glaube, auch in der Woche, wo die Arbeitsgruppe Versicherungen tagt. Ich glaube, direkt einen Tag vorher, am 9. Juli. Und wir müssen dort rausgehen, weil dann auch bis Ende August, Anfang September keine weitere Board-Sitzung mehr ist. Also dann wissen wir auch dort schon im Grunde genommen, wie die vorläufige Beschlusslage aussieht. Mhm.
Gut. Es gäbe, also die konkrete einfache Frage ist, ob Sie für diesen groben Zeitplan irgendwie andere Wünsche haben. Dann gäbe es noch zwei weitere Fragen. Wenn wir in der nächsten Sitzung, die Mitte Juni sein wird, leicht vor dem eigentlichen Änderungsentwurf Themen anfangen, gibt es konkrete Wünsche oder Hinweise, womit wir starten sollen? Einfach nur, wenn Sie sagen, wir könnten die Frage auch offen lassen, dass wir das im Laufe der Zeit noch, ansonsten würden wir uns einfach, wir überlegen, womit wir beginnen, um das vielleicht ein bisschen systematisch aufbauen zu können. Die zweite Frage ist, wenn die Arbeitsgruppe Versicherung am 10. Juli tagt vor der Fachausschusssitzung, und das ist bislang die einzig festgeplante Sitzung, möchten Sie, dass die Arbeitsgruppe sich ein weiteres Mal trifft? Ich weiß gar nicht, ob die Arbeitsgruppe selbst das Gefühl entwickelt, nach einer Sitzung ist das nicht durchdiskutiert und man möchte von selbst. Die Frage stellt sich, ob wir jetzt schon eine zweite Sitzung planen sollten. Und wenn ja, wollen Sie das vor der September-Fachausschusssitzung, nach der September-Fachausschusssitzung? Auch wenn es sicherlich ein bisschen vage ist, aber ich glaube, es ist ja noch Sommerzeit und da muss man schon rechtzeitig einen zweiten Termin fixieren. Ich würde es zumindest gerne versuchen.
Also ich denke, wenn wir einen zweiten Termin ansetzen für die Arbeitsgruppe, sollte der auf jeden Fall inhaltlich vor unserer eigenen September-Sitzung sein, denn wir haben nach der September-Sitzung dann eigentlich keinen weiteren Termin mehr als Fachausschuss. Das müssten wir dann auf telefonischem Wege machen und das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wenn man tatsächlich eine Sitzung ansetzen sollte, sollte die, sage ich mal, dann wahrscheinlich auch mit entsprechendem Vorlauf, also mindestens eine Woche vorher stattfinden, damit wir die Arbeitsergebnisse zusammentragen können und dann halt verschriftlichen und dem Fachausschuss zuleiten können.
Mhm. Wollen Sie im Moment das diskutieren, die wir gemacht haben, oder auch die, die wir nicht gemacht haben? Ich sage das mal, die Plan bei uns ist so, dass die Basis for Conclusion, der erste Teil wird behandelt, die
Begründung der Punkte, die wir ändern. Und der zweite Teil wird nochmal eine Begründung sein für die Punkte, die wir nicht ändern. Also wenn Sie alles diskutieren, sind das 25 Punkte. Und das ist, glaube ich, auch für eine Arbeitskreissitzung ein bisschen zu viel.
Also ist ein valider Punkt. Ist vielleicht auch ein valider Punkt, dass wir uns gegebenenfalls heute schon auf eine Strategie verständigen, welche Punkte wir diskutieren wollen. Bei EFRAG ist der Beschluss gefällt worden, dass wir nicht uns mit allen 25 Punkten beschäftigen, sondern dass wir uns nur mit denjenigen Änderungen beschäftigen, die der IASB positiv beschieden hat, bis auf diejenigen Ausnahmen im Zweifelsfall, die wir in unserer 6-Punkte-Liste drin hatten, wo EFRAG seinerzeit ja gesagt hat, wir hören hier, dass da doch irgendwo Issues sind. Und wenn der IASB sagt, entweder sehen wir nicht oder aber ja, sehen wir auch, haben wir aber keine bessere Lösung, dann wollen wir uns zumindest mit dem Sachverhalt nochmal beschäftigen. Aber wir würden jetzt nicht in alle Fälle einsteigen, wo der IASB im Grunde genommen gesagt hat, wir machen nichts. Selbst wenn wir wissen, dass irgendwer in Europa vielleicht damit ein Störgefühl hat, weil wir gesagt haben, dann sollen die bitte selbst einen Brief schreiben. Wir kümmern uns wirklich nur um diejenigen Dinge, die geändert werden, beziehungsweise um das, was uns halt damals wichtig gewesen ist. Nun haben wir als DRSC ja nicht einen 6-Punkte-Brief geschrieben, ja, aber die Frage stellt sich natürlich in gleicher Weise. Also beschäftigen wir uns nur mit der Positivliste oder eben auch mit der Ausschlussliste?
Und ich würde vielleicht noch den Halbsatz ergänzen, dass die Frage auch, wenn auch abstrakt, aber wichtig ist, weil wir ich glaube, die Arbeitsgruppe für sich genommen hat Interesse und Bedürfnis, die anderen Themen sehr wohl auch zu diskutieren. Aber letztlich wird die Arbeitsgruppe ja aktiv, weil sie es wünschen. Und deswegen wäre, finde ich es legitim, gegebenenfalls auch die Einschränkung mitzugeben. dass die Beschränkung auf die Änderungsvorschläge erfolgt.
Also ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, um das Ganze ein bisschen plastisch zu machen. Wenn wir in der Unterlage sind, wir nehmen jetzt ein Themengebiet heraus, 10 und 11 Business Combinations. Da sehen Sie hier in der Unterlage, dass die Arbeitsgruppe zu den beiden Punkten Kritik geäußert hat, dass der IASB es bei den Regelungen in IFRS 17 belassen will. Konkret, der Hintergrund war, dass es Versicherungsverträge gibt, bei denen der Versicherungsschutz bereits ausgelaufen ist und die in der Abwicklung, in der Endabwicklung sind. Und zum Zeitpunkt der Endabwicklung kommt es zu einem Unternehmenszusammenschluss. Das heißt, das Unternehmen wird erworben durch einen anderen Versicherungskonzern. Dann würde praktisch IFRS 3 dafür sorgen, dass dieser Vertrag als neu zugehender Versicherungsvertrag eingestuft würde. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben gesagt, wir wissen, dass das die Regelung ist, die nach IFRS 3 greift. Ich muss praktisch dann also tun, als wäre dieser Versicherungsvertrag am Tag ganz neu zugegangen. Nur faktisch ist er halt nicht neu zugegangen. Ganz im Gegenteil, der ist im Grunde genommen eigentlich schon unter den Toten. Ich kriege da keine Prämien mehr, das ist nur noch eine Endabwicklung. Und das führt dazu, dass ich im Grunde genommen... Ja? Und das führt dann halt dazu, dass ich im Grunde genommen eine etwas arbiträre Form der Abbildung habe. Und das war die Kritik, die hier aufgeführt wurde. Das Gegenargument ist klar, IFRS 3 hat ein allgemeines Prinzip. Es ist klar, dass damit unter Umständen eine Fortführung halt der bisherigen Abbildung nicht mehr möglich ist, sondern dass eine Neueinwertung vorgenommen werden muss. Das ist aber jetzt kein IFRS 17-Spezifikum, sondern das gilt überschreitend über alle Verträge hinweg. Und wir haben das Thema ja auch an verschiedenen anderen Ecken schon mal gehabt. Deswegen sah der IASB hier keine Notwendigkeit, sich in irgendeiner Form zu äußern. Das heißt, wenn wir jetzt im Grunde genommen sagen, wir teilen die Kritik, dann muss man irgendwo herausarbeiten, warum also nun das jetzt tatsächlich ein so spezieller Fall ist, der so irreführend ist, dass man eben gegebenenfalls doch eine Ausnahme sieht. Ja, das wäre so ein Beispiel, wo man praktisch auf die Ausschlussliste gehen würde. Also ich denke mal, ich würde, Martin, deinen Hinweis durchaus ernst nehmen. Also eine 25er-Liste durchzudiskutieren, das ist schon sehr, sehr sportlich. Und ich sage mal, selbst wenn wir jetzt haben, wir haben 12 Fälle, plus dann dieser 8 oder 12 oder Krauter oder wie viele es gewesen sind, dann haben wir, glaube ich, mehr als genug zu tun, uns allein damit zu beschäftigen. Dass die Arbeitsgruppe gegebenenfalls sagt, wir machen auch eine Priorisierung, wir fangen mit der Positivliste an und wenn wir noch Zeit haben, beschäftigen wir uns im Zweifelsfall auch noch im zweiten Durchgang mit den ausgeschlossenen Teilen. Aber ich würde es auch hier sagen, ich würde wahrscheinlich in erster Linie bei den Positivpunkten bleiben. Was wir machen können, wäre natürlich, dass wir die Arbeitsgruppe bitten, bei diesen Negativpunkten, bei denen der IASB eben keine Änderung vorgenommen hat, nochmal eine Priorisierung vorzunehmen und zu sagen, gibt es einen davon, bei dem ihr der Meinung seid, das ist jetzt nicht nur ein Ärgernis, sondern das ist wirklich schon ein gravierender Punkt, weil er einfach zu deutlich mehr Aufwand in der Umsetzung führt, ohne dass er erkennbar größeren Nutzen bringt. Aber sonst wüsste ich nicht, wie wir in irgendeiner Form hier anderweitig eine Priorisierung vornehmen können. Meinung dazu?
Nur die Frage, wenn man jetzt nur die, ich bin ja jetzt auch mal die Liste kurz durchgegangen, bei den Änderungen ist ja fast überall Zustimmung, ich glaube überall, oder? Ich würde sagen, was soll denn das noch, dass wir uns das noch angucken? Also geht es jetzt nochmal darum, ob das im Wording auch richtig umgesetzt wurde, weil das nochmal durchzugehen und zu sagen, ja, der Änderung stimmen wir zu, das stimmen wir zu, stimmen wir zu. Ich würde, also das ist ja mal die Frage, was wollen wir mit der Befassung noch erreichen. Und wenn man sagt, wir gucken uns nur die an, wo wir ein Problem mit haben und greifen uns da möglicherweise den einen oder zwei raus, wo wir richtig ein Thema haben, dann würde ich mich nur auf die konzentrieren. Den ganzen Rest, warum sollen wir uns damit nochmal beschäftigen?
Also ich glaube, nochmal beschäftigen ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wir ja die einzelnen Punkte im Detail noch nicht durchgegangen sind. Gut. Da ist es schlicht und einfach so, dass die sagen, die möchten natürlich am Ende die Formulierung sehen, die konkrete. Das heißt, das, was wir im Augenblick haben, ist nur eine abstrakte Vorstellung des Sachverhaltes, wo der Staff dann jeweils das Thema aufgerollt hat, vorgeschlagen hat, was die Sichtweisen oder dargestellt hat, was die Sichtweisen sind, die im Markt bestehen, und dann einen Lösungsvorschlag unterbreitet hat. Aber der ist noch nicht unterlegt worden mit einem konkreten Wording. Und wir alle wissen, the proof is in the pudding. Also wenn ich jetzt in irgendeiner Form eine Absicht habe, die dann aber vielleicht sich nicht so materialisiert im Wording, dann sollten wir das in irgendeiner Form halt schon nochmal zur Kenntnis nehmen. Also deswegen sehe ich durchaus einen Sinn da drin, dass die zumindest mal die AG sich im ersten Durchgang das Ganze nochmal anguckt und sagt, gibt es da in irgendeiner Form was, auf das wir den Fachausschuss hinweisen müssen. Weil das finde ich nur legitim. Ja. Also ich sag mal, ich gebe auch dazu ein Beispiel. Eine der allerersten Änderungen, die der IASB beschlossen hatte, bezog sich auf die Frage der Balance Sheet Presentation, wo man das Aggregationsniveau nach oben gezogen hat, also praktisch auf eine geringere Granularität gegangen ist. Da war als Rückmeldung von den Versicherern gekommen, dass man das sehr wohl befürwortet, dass man aber gleichzeitig sieht, dass der IASB zumindest mal in dem Staff Paper keine korrespondierende Änderung nachgezogen hat für die Notes. Sodass dann die Rückmeldung kam, okay, haben wir jetzt hier wirklich was gewonnen? Denn wenn das Granularitätslevel praktisch nur vorne im Abschluss geändert wird, aber nicht hinten geändert wird, dann ist für uns der Aufwand ja trotzdem derselbe. Und das wäre so ein typischer Fall, wo man sagen kann, okay, ich möchte mir ganz gerne angucken, was ist bezweckt worden und wie ist das Ganze umgesetzt worden? Haben wir das Gefühl, das ist nicht klar oder es fehlt irgendetwas oder wir haben in irgendeiner Form noch einen Kritikpunkt?
Also ich finde, die Tatsache, dass wir alle Entscheidungen ja wirklich diskutiert haben, sowohl vorher schon die Analyse als auch hinterher die eigentlichen Entscheidungen, kann man natürlich sowohl für die Änderungsthemen wie auch für die Nicht-Änderungsthemen anwenden. Wenn die AG sich beschränken will, dann kann man natürlich sinnvoll machen und nicht alle Argumente nochmal diskutieren, die man schon mal hatte, sondern nur sagen, wir haben akzeptiert, dass der Änderungsrahmen jetzt umgesetzt wird und was anderes nicht. Von daher kann man natürlich durchaus auch, könnte man es sogar in einer Sitzung auch besprechen. Das gilt genauso aber auch für die Themen, die nicht für eine Änderung vorgesehen sind. Denn wenn wir jetzt nochmal das diskutieren, was wir damals schon gedacht haben, und wir haben gesehen, dass bestimmten Argumenten nicht gefolgt wird, weshalb der Board Änderungen nicht vorschlägt, dann kann man das auch nochmal rekapitulieren, ausführlich oder auch das sein lassen.
Soweit ich will, um das insgesamt beurteilen zu können, was wir gemacht haben, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man mindestens mal eine Kenntnis hat, was wir auch nicht gemacht haben. Und natürlich ist es schon eine Gesamtschau, natürlich, es ist natürlich insgesamt gerade Kritik da, das ist zu teuer und bildet teilweise nicht das ökonomische, Entschuldigung, das Business ab. Und um das jetzt zu sagen, ist das adressiert, ist das gelöst, das Thema, wäre es, glaube ich, schon wichtig, dass man mindestens mal eine Vorstellung hat, was ist gemacht worden, was ist nicht gemacht worden. Man muss natürlich nicht alle Punkte jetzt im Detail diskutieren, was wir nicht gemacht haben. Das glaube ich nicht, aber dass man das mal angesprochen hat und mal Awareness bekommt, glaube ich, ist auch wichtig hinterher für den Endorsement-Prozess, ja, als nächsten Schritt. Weil dann kommen natürlich einige Punkte wieder hoch von einigen Ländern, die sagen, weiß ich, das ist ja, können das nicht machen, weil die Punkte eben nicht adressiert sind. Deshalb ist das keine vergebene Liebesmühle, glaube ich, sondern dass man das einmal zumindest mal durchgeht. Natürlich die Punkte, die wir gemacht haben, natürlich im Detail mehr, aber das andere zumindest mal in einem Overview und sagt, okay, dass man ein Gefühl hat, warum wir das nicht gemacht haben und was die Themen sind. Ich glaube, es wäre schon wichtig, um eine Gesamtbeurteilung zu bekommen.
Okay, dann haben wir doch, glaube ich, Konsens, dass wir auf jeden Fall die Arbeitsgruppe bitten, eine zweite Sitzung durchzuführen und dass wir dann zumindest die Priorität, diese drei Cluster, also zunächst die Änderungsvorschläge besprechen, dann von den Nicht-Änderungsvorschlägen die wir bisher noch am ehesten kritisch fanden und als drittes Grüppchen dann vielleicht die ansonsten da noch kommentiert werden in den Basis for Conclusions, aber die wir vielleicht sogar akzeptabel finden. Und dann kann der Arbeitsgruppe ja freigelassen werden, wie weit man in der Priorität kommt, sodass man am Anfang hinreichend Zeit nehmen kann.
Wir können es auch so machen, dass wir praktisch noch nicht verpflichtend eine zweite Sitzung ansetzen, sondern dass wir nur sagen, wir blocken mal einen Termin und stellen dann halt später nach dem Gang der Dinge fest, ob wir den brauchen oder nicht. Denn das kann ja aus zwei Gründen kommen. Es kann einmal sein, dass die Arbeitsgruppe selbst die Liste noch nicht komplett durchgegangen ist. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie Rückfragen aus dem Fachausschuss gibt, die dieser nicht alleine klären kann und die dann nochmal eine Befassung in der Arbeitsgruppe rechtfertigen würden. Deswegen würde ich vorschlagen, lassen Sie uns einfach einen Termin dort fixieren, den wir gegebenenfalls wieder freigeben können. Aber ich sag mal, wenn er erstmal drin ist im Kalender, ist das sicherlich hilfreich. Also ein Termin für die Arbeitsgruppe.
Okay. Mehr wollten wir heute nicht besprechen, entscheiden. Haben Sie noch abschließend Anmerkungen? Gut. Dann wunderbar. Dann haben wir einen schönen Fahrplan. Ja. Mal sehen, dass wir da pünktlich durchkommen in den Monaten.
Okay, sehr gut. Prima. Vielen Dank, Herr Große.
Dann sind wir.
Genau. Dann sind wir mit Tagesordnungspunkt 3 durch und gehen dann gleich in den Tagesordnungspunkt 4 zu Primary Financial Statements.